Das Wirken vom Heiligen Geist. Das ist die Themareihe, die wir heute Morgen anfangen. Das Wirken vom Heiligen Geist. Und die Themareihe tut uns bis und mit Pfingsten begleiten oder beschäftigen. Nicht jeden Sonntag. Es gibt zwischen Sonntagen, wo wir ein anderes Thema haben. Jetzt so gerade wie nächste Sonntag, wie ich vorhin schon erwähnt. Aber bis und mit Pfingsten ist dann die Themareihe, kommt gäng um. Das Ziel der heutigen Predigt ist, uns auf die ganze Serie vorzubereiten. Einen kleinen gemeinsamen Boden oder eine Grundlage zu schaffen. Dass wir den Heiligen Geist von Neuem oder besser lernen kennen. Dass die Angst vor dem Heiligen Geist verschwindet und dass wir uns auf eine lebendige Beziehung mit ihm einlassen können. Das Ziel von diesem heutigen Morgen. Und der Predigtitel, den ihr in der Wochenzeitung oder im Anzeiger gelesen habt, mein Zeugnis, hat jetzt ein bisschen eine andere Richtung bekommen, aber das kann es auch geben. Bitte vergebt mir das, wenn ihr euch jetzt schon ganz, ganz fest auf mein Zeugnis gefreut. Wie schon gesagt, werde ich zuerst ein paar Sachen erklären, ein bisschen eine gemeinsame Grundlage, dass wir ein bisschen vom Gleichen reden. Für viele wird es eine Wiederholung sein, die sicher alle schon mal von dem gehört, aber vielleicht auch nicht mehr so gut daran teicht. Dreieinigkeit, Dreifaltigkeit oder Trinität. Gott Vater, Jesus der Sohn und der Heilige Geist. Drei verschiedene Personen, aber im Wesen eins. Eine Einheit. Jeder ist für sich selber eine eigenständige Person, aber nicht trennbar. Man sieht es hier gut. Der Vater ist nicht der Sohn nicht der Heilige Geist nicht der Vater, aber sie sind doch eins. Der Kern, das Zentrum, das Wesen ist eine Einheit. So viel zur Erklärung zur Dreieinigkeit. Ich weiß, das ist ein bisschen schwierig zu verstehen, vielleicht können wir es auch nicht ganz genau verstehen, aber es ist noch wichtig, das ein bisschen im Hinterkopf zu haben. Wie schon erwähnt, heute geht es um den Heiligen Geist. Im Neuen Testament, im Griechischen, lesen wir etwa vom Paraklet oder Parakletos. Das bedeutet so viel wie der Tröster, der Beistand, der Fürsprecher, Unterstützer, Ratgeber, Verbündeter, Freund oder Anwalt. Das ein paar Erklärungen zum Namen Parakletos. Wo Jesus hier auf der Erde war, ist er das alles für die Menschen. Er hat aber ja gesehen, dass er zum Vater geht und uns einen anderen Tröster wird senden. Das ist noch interessant, ich habe das noch gefunden beim Nachschlagen. Im Griechischen steht der Tier Alon. Das heisst, ein anderer Tröster von derselben Art. Also, wir sind schon wieder bei Dreieinigkeit. Der Heilige Geist ist ein anderer Tröster als Jesus. Aber im Wesen gleich, vor gleicher Art. Das ist jetzt etwas, was vielleicht noch nicht alle gesehen oder gehört oder was vielleicht einem einen oder anderen ein bisschen fremd vorkommt. Es erscheint mir aber wichtig, das so zu erklären. Das Wesen vom Menschen. Ich glaube, dass der Mensch ein dreiteiliges Wesen ist. Geist, Seele und Leib. Ich bin Geist, ich habe eine Seele und wohne in einem Körper. Sichtbare Körper, Leib, aber mein wahre Ich, mein Wesen ist Geist. Der Paulus hat geschrieben im 1. Thessalonicher 5, er aber, der Gott des Friedens, heilige euch durch und durch und euer Geist soll ganz mit Seele und Leib, Geist, Seele, Leib, untadelig bewahrt werden bis zur Wiederkunft unseres Herrn Jesus Christus. Der Paulus redet hier genau von den drei Teilen vom Menschen. Bei der Bekehrung oder Wiedergeburt wird unser Geist, der Kern, das Innere, wiedergeboren. Der Paulus redet vom wiedergeborenen Geist, vom inneren Mensch. Und der Petrus redet vom verborgenen Mensch des Herzens, wenn sie vom Geist vom Mensch reden. Unser Geist ist also wiedergeboren und hat ewiges Leben bekommen. Das Leben und das Wesen von Gott ist in unseren Geist gepflanzt worden bei der Bekehrung. Der Geist vom Mensch, der Kern, ist zu einer ganz neuen Schöpfung geworden. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das bedeutet das, nach der Bekehrung ist unser Geist neu geboren. Und der Heilige Geist lebt in unserem Geist. Der Wohnort vom Heiligen Geist ist in uns, in unserem Geist. Im Neuen Testament können wir auch viel eben vom Herz lesen. Und der Tier, der nicht gerade das Organherz gemeint ist, also das, was pumpt, ist eben der Geist gemeint, der verborgene Mensch des Herzens. Also wenn ihr die Bibel leset und das Wort Herz bedeutet, könnte man es grundsätzlich auch mit Geist ersetzen oder komplettieren. Der Wohnort vom Heiligen Geist. Mir ist noch wichtig zu sagen heute Morgen, ich habe keinen Anspruch auf Absolution. Also was ich hier sage, ist nicht einfach, das ist es jetzt, sondern das ist das, was ich zum jetzigen Zeitpunkt glaube, so wie ich die Bibel verstehe, Gott, Jesus und der Heilige Geist. Eigentlich, dass ihr es wisst, ich gebe das weiter, was ich zum jetzigen Zeitpunkt glaube. Wir sind uns, unserem Körper und unserer Seele oftmals mehr bewusst als unserem Geist. Das ist ja verständlich, wir sehen ja den Körper und wir spüren die Seele. Seele, Verstand, Wille, Gefühl, das gehört zur Seele, das spüren wir gut. Oder unser Körper, jetzt tut mir schon mal etwas weh und dann sind wir uns viel mehr bewusst als unserem Geist. Ich habe es vorhin schon gesehen, der Geist ist aber eigentlich mein wahres Ich, mein Wesen. Weisst du, vielleicht jetzt geht ein bisschen dicke Post, so früh am Sonntagmorgen. Ich lasse jetzt mal so stehen. Dein wahres Ich ist nicht die Liebe, sondern die Geist. Wieso erkläre ich das? Ich habe das Gefühl, das ist wichtig zu wissen, weil der Heilige Geist oftmals zu unserem Geist rettet oder uns durch unseren Geist führt. Darum habe ich jetzt das etwas ausführlich erklärt. Heute Morgen, gut, kannst du die Folie abstellen, Alex. Schauen wir drei Punkte zusammen an. Der erste Punkt, der Heilige Geist rettet, aber wie denn? Kennst du seine Stimme und bist er gehorsam? Der Heilige Geist gibt Gaben, Geistesgaben oder Gnadengaben, Charisma genannt. Und der dritte Punkt, der Heilige Geist hilft dir zum Reden, zum Evangelisieren, für Jesus zu zeigen in der Welt. Im Römer 8, Vers 14 bis 16 steht, denn alle, die sich vom Geist Gottes leiten lassen, sind die Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch erneut fürchten müsstet, sondern ihr habt den Geist der Sohnschaft empfangen, durch den wir rufen, Abba, lieber Vater. Der Geist selbst gibt unserem Geist die Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist gibt unserem Geist Bestätigung, dass wir Kinder Gottes sind. Der Heilige Geist rettet oder führt uns oftmals durch unseren Geist. Ich bin mir sicher, dass der Heilige Geist zu jedem Gläubigen rettet. Zu jedem. Die innere, leislige Stimme, das innere Zeugnis, das Gewissen, Das Gewissen kann Ausreden vom Heiligen Geist sein. Ein schlechtes Gewissen, da ist vielleicht etwas nicht so gut gelaufen. Oder ein Bauchgefühl. Manchmal sagen wir doch, ich habe so ein Bauchgefühl. Das kommt nicht, weil ich Bauchweh habe. Das kommt vom Heiligen Geist. Bilder oder Visionen können Ausreden sein vom Heiligen Geist. Oder ein Eindruck. Ein Eindruck haben. Es gibt aber auch Leute, die die Stimme von Gott akustisch hören, wirklich wie hörbar. Das ist nicht die Regel, aber das gibt es. Und das ist aber auch nicht falsch. Also das gibt es wirklich, dass Leute Gott hören, reden. Wir Menschen sind halt einfach verschieden und haben auch verschiedenen Zugang zu Gott und zu seinem Reden. Aber wie kann ich jetzt wissen, dass es der Heilige Geist war, der zu mir geredet hat? Der Heilige Geist redet nie, nie im Widerspruch zur Bibel, zu Gott oder zu Jesus. Nie. Es ist wichtig, dass wir dem Heiligen Geist Beachtung schenken. Er gehört zur Trinität, Gottheit. Wir können nicht sagen, ich glaube an Gott, aber Jesus und der Heilige Geist, mit denen will ich nicht so. Das geht nicht. Man kann Gott, Jesus und der Heilige Geist nicht trennen. Sie sind unzertrennbar. Und der Heilige Geist ist der Teil von Gottheit, der in uns innen lebt und der uns zu Gott zieht. Der Heilige Geist offenbart uns, wie Jesus ist. Ohne ihn können wir keine langfristige Beziehung zu Gott haben. Der Heilige Geist redet zu uns, was Gott uns mitteilen will. Er zieht uns näher zu Gott. Man kann sich das so ein bisschen wie einen Magnet vorstellen. Der Magnet zieht und der Heilige Geist zieht hoch in Richtung Gott. Im Johannes-Evangelium 15, Vers 26 steht, Jesus hat es gesagt, wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird von mir Zeugnis geben. Der Heilige Geist gibt Zeugnis von Jesus und von Gott. Und im 1. Korinther 2, Vers 10 bis 12 lesen wir, uns aber hat es Gott offenbart durch seinen Geist. Denn der Geist erforscht alles, auch die Tiefen Gottes. Denn wer von den Menschen weiß, was im Menschen ist, als nur der Geist des Menschen, der in ihm ist? So weiß auch niemand, was in Gott ist, als nur der Geist Gottes. Wir aber haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, damit wir erkennen, was uns von Gott geschenkt ist. Der Heilige Geist redet zu uns und sein Zeugnis zieht uns zu Gott. Wenn wir den Heiligen Geist um Führung oder um Antworten bitten, kann es manchmal passieren, dass wir uns aber nicht ganz sicher sind, ob jetzt das wirklich von Gott kommt, was wir hier gehört. Wie können wir denn vielen Stimmen, die um uns herum schwirren, oder wie können wir das unterscheiden, welche Stimme das jetzt vom Heiligen Geist ist und welche eben nicht? Ich habe vorhin gesehen, der Heilige Geist hat nie im Widerspruch zur Bibel. Also, ich gebe ein kleines Beispiel. Wenn ich ungerecht behandelt werde und ich das Gefühl habe, das Gefühl, das innere Zeugnis. Ich sollte jetzt dem, der mich ungerecht hat, behandelt, eins strecken. Das hat es mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit nicht der Heilige Geist gesehen. Weil, oder besser gesagt, unser Fleisch, das schwach ist, redet eben manchmal schon zu uns. Und die Bibel sagt, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch verfolgen. Also die euch ungerecht behandeln, liebt die, betet für die. Nicht holt nice. Es ist nicht der Heilige Geist, der sagt, holt nice. Er wird doch nie sagen, geh jemandem überfallen oder du stellen, für das du ein bisschen mehr Geld hast. Das wird der Heilige Geist nie sagen. Weil, es steht in der Bibel, wir sollen mit unseren Hängen, mit unserem Körper, mit unseren Gaben, die wir haben, arbeiten, für Geld zu verdienen, für unseren Lebensunterhalt zu meistern. Das sollen wir sicher nicht stellen, oder? Also, das gibt ja Menschen, die sagen, ich habe den Eindruck gehabt, ich muss das jetzt stellen. Aber das kommt nicht vom Heiligen Geist, das ist nicht die Stimme. So können wir überprüfen, anhand der Bibel, anhand von unserem Wissen oder nachschlagen, ob das, was wir gehört vom Heiligen Geist ist. Der Geist redet vielmehr so, wie Jesus jetzt gerade würde handeln. Vielleicht einer alten Frau über die Straße helfen, vielleicht hat er gerade den Eindruck, ich sollte dieser Frau helfen, Taschen hertragen. Das könnte sein, Hilfsbereitschaft, oder? Es ist eine Eigenschaft. Jemandem Geld scheichen. Jemandem eine liebe Karte schreiben mit guten Worten. Manchmal fliessen Worte durch ihn durch, die jemand gerade nötig hat. Das kann das Reden vom Heiligen Geist sein. Das sind so ein paar Eindrücke, wie der Heilige Geist reden könnte. Natürlich gibt es noch viel, viel mehr. Ich habe einfach nicht Zeit, noch mehr Beispiele zu machen. Es ist wichtig, die Stimme vom Heiligen Geist zu kennen und ihm zu vertrauen und gehorsam zu sein und eine Beziehung haben zum Heiligen Geist. Er ist unser Freund, Tröster, Ermutiger und der Heilige Geist steht bei Gott für uns ein. Er ist unser Fürsprecher. Und gern möchte ich euch jetzt ein paar Bibelverse vorlesen, wo der Heilige Geist oder Eigenschaften vom Geist beschrieben werden. Als Tröster, Johannes 14, 16. Und ich will den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Tröster geben, dass er bei euch sein in Ewigkeit. Der andere Tröster, Alon, habe ich vorhin schon gesehen. Ein anderer vor gleicher Art. Als Lehrer wird der Heilige Geist beschrieben. Aber der Tröster, der Heilige Geist, den mein Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Als Zeuge wird er auch beschrieben. Wenn aber der Tröster kommen wird, den ich euch senden werde vom Vater, der Geist der Wahrheit, der vom Vater ausgeht, der wird Zeugnis geben von mir. Eben, was er bei Gott gehört und sieht, wird er uns weitergeben. Als Führer in alle Wahrheit. Wenn aber jener kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch in aller Wahrheit leiten. Denn er wird nicht aus sich selber reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. Und was zukünftig ist, wird er euch mitteilen oder verkündigen. Er wird mich verherrlichen, denn von dem Meinen wird er es nehmen und euch verkündigen. Alles, was der Vater hat, das ist mein. Darum habe ich gesagt, er nimmt es von dem Meinen und wird es euch verkündigen. Der Heilige Geist bevollmächtigt. Apostelgeschichte 1,8. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem und in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Erde. Und genau das ist ja passiert, der Pfingsten, wo der Heilige Geist auf die Jünger ist gekommen. Sie sind erfüllt worden mit der Kraft von Höhe, Taufe im Geist, und sie in verschiedenen Sprachen geredet. Die Leute haben ihren Sprachen gehört reden. Und als letzter Punkt von dieser Auflistung, der Heilige Geist wird auch als Fürsprecher beschrieben. Desgleichen hilft auch der Geist unserer Schwachheit auf. Denn wir wissen nicht, was wir beten sollen, wie sich's gebührt, sondern der Geist selbst tritt für uns ein mit unaussprechlichem Seufzen. Der Heilige Geist ist nicht gefährlich. Er ist nicht irgendein Geist. Er ist Gottes Geist. Und wir sind ihm sein Tempel, seine Wohnung. Wenn du Gott um einen Heiligen Geist bittest, überkommst du den Heiligen Geist. Und nicht sonst einen Geist. Du musst nicht Angst haben, dass du einen anderen Geist überkommst, wenn du Gott bittest. Ja, warum musst du jetzt das mit dieser Gewissheit da vorne sagen, Andu? Ich kann euch das sagen. Warum? Lukas 11, 9 bis 13. Und ich sage euch auch, bittet, so wird euch gegeben, sucht, so werdet ihr finden, klopft an, so wird euch geöffnet. Denn jeder, der bittet, der empfängt. Und wer sucht, der findet, und wer anklopft, dem wird geöffnet. Wo ist unter euch ein Vater, der seinem Sohn, wenn er ihn um Brot bittet, einen Stein gebe? Und wenn er um einen Fisch bittet, ihm eine Schlange gebe statt dem Fisch? Oder wenn er um ein Ei bittet, ihm einen Skorpion dafür gebe? Wenn nun ihr, die ihr böse seid, dennoch euren Kindern gute Gaben geben könnt, wie viel mehr wird der Vater im Himmel den Heiligen Geist denen geben, die ihn darum bitten? Der Vater im Himmel wird den Heiligen Geist geben, wenn wir ihn darum bitten, und nicht sonst einen Geist. Mit der Zeit kennen wir die Stimme vom Heiligen Geist. Man kann unterscheiden, welche Stimme das vom Heiligen Geist kommt und welche eben nicht. Welche vom Fleisch kommt, vor Begierden. Der Heilige Geist führt uns nie in die Irre, nie. Manchmal braucht es ein bisschen Mut, der Stimme vom Heiligen Geist gehorsam zu sein. Ein bisschen Mut und manchmal darf man auch etwas üben. Wenn es nicht in direktem Widerspruch zur Bibel steht. Bis mutig. Ich meine aber nicht mit bis mutig oder tun üben. Zum Beispiel die Kopf voran in irgendeine Beziehung stürzen. Andu hat ja gesagt, bis mutig und übe. Weil über Beziehungen steht die Bibel relativ viel. Nein, ich meine nicht das. Ich meine, wenn der Heilige Geist zu einem redet, bis mutig und du darfst üben. Im geistlichen Bereich, nicht im natürlichen. Wenn wir den Mut nicht haben, könnte es sein, dass wir Sachen verpassen. Oder dass der Heilige Geist auf einmal weniger redet. Das kann es geben. Ich habe eine komische Geschichte gehört. Ein Christ ist an einem Krankenbett gehockt und hat mit dem kranken Mann zusammen gebetet für Heilung. Auf einmal hat der Christ den Eindruck gehabt, er soll dem Mann eine Bananenschale auf den Kopf legen. Steht ja nicht im direkten Widerspruch zur Bibel, oder? Steht nie in der Bibel, man soll das nicht. Steht doch nie, man soll. Aber der Christ hat die Stimme vom Heiligen Geist gut kennt. Soll ich jetzt gehorsam sein, dieser Stimme? Oder soll ich doch die Vernunft walten? Wir sind ja vernünftig. Gedanken gehen um vergessen oder gehorsam sein. Glücklicherweise war er gehorsam. Er hat eine Bananenschente auf den Kopf gelegt vom Kranken und er ist geheilt worden. Das kann es geben. Das meine ich, wenn ich sage, mit mutig sein. Manchmal ist es vielleicht auch ein bisschen komisch, aber wir können mutig sein. Wir Christen haben das Gefühl, wir müssen perfekt sein. Wir dürfen ja nie etwas falsch machen, keine Fehler. Wir müssen alles im Griff und in Kontrolle haben. Das stimmt aber nicht. Wenn der Petrus nicht aufs Wasser raus wäre, hätte er auch nicht laufen können auf dem Wasser. Wenn wir nicht üben, werden wir vielleicht auch nicht so viel erleben. Oder es muss sicher nicht alles, was möglich ist. Ich denke, dass der Heilige Geist kreativ ist. Er kennt dich und er kennt mich. Er überfordert dich nie, aber er fordert dich und mich. Vielleicht denke ich jetzt auch mit dem Üben, das ist da ein bisschen komisch, was der Andu erzählt. Üben ist aber biblisch, wisst ihr das? Der Paulus hat zum Timotheus gesagt, Erster Timotheus 4, Vers 14, und hier gibt es jetzt einen fließenden Übergang zum zweiten Punkt, zur Gabe. Wir gehen jetzt alles ein bisschen weiter. Der Paulus hat gesagt, lass die Gabe in dir nicht außer Acht, die dir durch Weissagung mit Handauflegung der Ältesten gegeben wurde. Übe dich darin und praktiziere es, damit deine Fortschritte für alle sichtbar sind. Hab Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe fest in diesen Dingen, denn wenn du das tust, wirst du dich selbst retten und die, die dich hören. Es steht in der Luther-Übersetzung, es ist ein bisschen ältere, 2009, übe dich darin, in den Gaben, die ihr bekommen habt. Übe dich darin. Üben schafft Fortschritte. Ich werde noch hier ein Beispiel geben zum Üben. Das ist jetzt wieder auf natürlicher Basis. Man kann sich es aber nachher auch ein bisschen besser vorstellen. Als Lilian etwa vor 4, 5 Jahren in die Lehre ist, also sie hat Floristin gelehrt, ist viel Neues auf sie zugekommen. Dann ist sie hergekommen und hat gesagt, ich durfte so einen grossen, lockeren Strauss machen, wirklich. Aber ich hatte einfach zwei Hänge zu wenig. Gehabt. Ich hätte die Anordnung von diesem Strauss in Spirale sollen machen. Das ist ein Fachbegriff, in Spirale. Nicht Stängel, Laugrette, Jache, sondern das leiert dann ein bisschen. Die Blume kommt dann schön zur Geltung. Ich habe recht gängig zu werden, ich hänge, es ist mir nicht drin gegangen. Also, mir noch Blumen nehmen und heben, und es muss wachsen und Lust noch verbinden und so. Und kurz vor den Prüfungen hat sie gängig gesagt, ich sollte einfach noch ein bisschen üben, ich kann es einfach noch nicht. Ich sollte noch ein bisschen üben. Und heute, wenn sie einen Strauss macht, das geht einfach, sie ist geübt drin. Üben schafft Fortschritte. Letztes Jahr habe ich einen anderen Metrag gekauft, nicht einen neuen. Occasion. Ein Metrag ist ein 2-Achs-Mäher, also ein kleiner Traktor. Der kann nicht nur vorziehen und hinterziehen fahren, der kann seitwärts so. Der hat so eine coole Lenkung, da kannst du halb seitwärts fahren. Dann hat er Knöpfe. Das war so viel Neues für mich. Ich konnte nicht drauf hocken und einfach fahren. Ich muss üben. Dass ich das alles ausschöpfen kann, was der kann. Ich muss mich drin üben. Üben schafft Fortschritte. Das ist im geistlichen Bereich auch so. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Und wenn wir im geistlichen Bereich anfangen zu üben, kann doch das Gemeindeleben auch so richtig spannend werden. Aufbauend, herausfordernd, geisterfüllt. Wenn wir unsere Gaben einsetzen, für unserem Nächsten zu dienen. Jeder von uns hat die Gaben vom Heiligen Geist bekommen. Jeder. Und wir sind berufen, die Gaben in der Gemeinde, aber auch außerhalb der Gemeinde, zu brauchen, zu benutzen. Die Gemeinde ist kein Ort für Konsumation, wie im Kino. Hier sind alle gefordert. Wir sollten uns in der Gemeinde nicht einfach nur berieseln lassen. Jeder Einzel ist gefordert. Es braucht alle. Jetzt tue ich die Bibelübersetzung wechseln. Mögt ihr noch? Ich habe noch ein paar Bibelstellen auf Lager und dann geht es schon noch ein bisschen weiter. Römer 12, Vers 4 bis 8. So wie euer Körper viele Teile und jeder Körperteil seine besondere Funktion hat, so verhält es sich auch mit dem Leib Christi. Wir sind alle Teile seines einen Leibes und jeder von uns hat eine andere Aufgabe zu erfüllen. Und da wir alle in Christus ein Leib sind, gehören wir zueinander und jeder Einzelne ist auf alle anderen angewiesen. Gott ist gnädig und hat uns unterschiedliche Gaben geschenkt. Hat Gott dir zum Beispiel die Gabe der Prophetie gegeben, dann wende sie an, wenn du überzeugt bist, dass Gott durch dich redet. Besteht deine Begabung darin, anderen zu dienen, dann diene ihnen gut. Bist du zum Lehren berufen, dann sei ein guter Lehrer. Wenn du die Gabe hast, andere zu ermutigen, dann mache es auch. Wer Geld hat, soll es aus freien Stücken und ehrlich mit anderen teilen. Hat Gott dir die Fähigkeit verliehen, andere zu leiten, dann nimm diese Verantwortung ernst. Und wenn du die Begabung hast, dich um andere, die es nötig haben, zu kümmern, sollst du es mit fröhlichem Herzen tun. Erster Korinther 12, 28. Gott hat euch in den Leib Christi eingegliedert als Apostel, andere als Propheten, wieder andere als Lehrer, dann solche, die Wunder vollbringen. Solche mit der Gabe der Heilung, solche, die anderen helfen, solche, die besondere Leitungsfähigkeiten haben und andere zur Zusammenarbeit bewegen und solche, die in anderen Sprachen sprechen können. Und noch Epheser 4, Vers 11 bis 12. Er hat die einen als Apostel, die anderen als Propheten, wieder andere als Prediger und schließlich einige als Hirten und Lehrer eingesetzt. Ihre Aufgabe ist es, die Gläubigen für ihren Dienst vorzubereiten und die Gemeinde, den Leib Christi, zu stärken. Das sind jetzt nicht alle Geistesgaben gewesen, es gibt noch viel mehr. 1. Korinther 12 könnt ihr gerne daheim nachlesen. Das ist einfach ein kleiner Auszug, wie uns der Heilige Geist tut begaben, Charisma, Gnadengaben. Und auch im Korintherbrief steht, strebt oder verlangt nach diesen Gaben, streckt nach aus. Sucht die Gaben, braucht sie, das ist wichtig. Nicht zu unserer Ehre. Wir brauchen Gaben nie zu unserer Ehre, sondern zu Gottes Ehre und zur Auferbauung von Gemeinden. Zum sichtbaren Zeugnis so für Nicht-Christen. Deich nicht zu klein von dir. Du hast einen Teil von Gottheit in dir drin. Dynamos, die Bibel sagt, Dynamos. Göttliches Dynamit hast du in dir drin. Sprengkraft. Du bist mit Dynamit gefüllt. Und noch zum dritten Punkt von heute Morgen. Der Heilige Geist gibt uns auch Worte zum Reden, Gelegenheiten zum Evangelisieren. In der Apostelgeschichte steht, Kapitel 4, 8 bis 13, da wurde Petrus vom Heiligen Geist erfüllt und sprach zu ihnen, ihr führenden Männer und ihr Ältesten unseres Volkes, werden wir verhört, weil wir einem Gelähmten Gutes getan haben. Wollt ihr wissen, wie er geheilt wurde? Ich erkläre vor euch und dem ganzen Volk Israel, dass er im Namen des Jesus Christus von Nazareth geheilt wurde, des Mannes, den ihr gekreuzigt habt, den Gott aber von den Toten auferweckt hat. Denn Jesus ist der Stein, den ihr Bauleute verworfen habt, der nun zum Eckstein geworden ist. In ihm allein gibt es Erlösung. Im ganzen Himmel gibt es keinen anderen Namen, den die Menschen anrufen können, um errettet zu werden. Die Mitglieder des Hohen Rates waren erstaunt, wie furchtlos und sicher Petrus und Johannes sprachen, denn sie konnten sehen, dass sie ganz einfache Männer ohne besondere Bildung waren. Außerdem wussten sie, dass diese Männer dem engsten Kreis um Jesu angehört hatten. Das ist ein super Text, der gefällt mir. Petrus erfüllt von Heiligem Geist. Der hat gerettet, der hat gesprudelt. Der Petrus, der vielleicht 50 Tage zurück dreimal gesehen hat, kennen Jesus nicht. Noch nie gesehen, gehören nicht dazu. Der Petrus, der sich manchmal nicht gewusst hat, wie verhalten. Wir lesen viel von Petrus, der hat manchmal wirklich nicht vorne zu hinten gewusst. Ich wollte ihn nicht blöd machen, versteht ihr es richtig? Ich wollte ihn nicht auslachen, aber wir lesen es so in der Bibel. Dann hat er sich bekehrt. Er hat den Heiligen Geist bekommen, Wiedergeburt. Und die Erfüllung mit dem Geist, Geistestaufe, er Pfingsten, hat die anderen Sprachen geredet. Ist ein anderer Mensch geworden. Jetzt steht der Petrus vor Tausenden von Menschen und evangelisiert. Der verknüpft Altes und Neues Testament, Prophetien. Dem ist die Zehnjahre gefallen. Warum? Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und er hat seine Gaben eingesetzt. Gaben, die er bekommen hat. Und es steht als Folge davon, Gott hat täglich viel, viel Leute der Gemeinde zugefügt. Das ist eine super Stelle, wo wir sehen können, wie der Heilige Geist hilft, wenn wir vielleicht in Schwierigkeiten sind oder in Bedrängnis zum Reden. Und der Heilige Geist erfüllt uns, dass wir mit Freimütigkeit reden können. Und wir uns an alles erinnern, was Jesus sagt. Wir haben es vorhin gelesen. Ich lese noch eine letzte Bibelstelle vor, nachher sind wir gesättigt für eine Zeit. Apostelgeschichte 1, Vers 5 und 8. Johannes hat mit Wasser getauft, doch schon in wenigen Tagen werdet ihr mit dem Heiligen Geist getauft werden. Aber wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist, werdet ihr seine Kraft empfangen. Dann werdet ihr den Menschen auf der ganzen Welt von mir erzählen. In Jerusalem, in ganz Judäa, in Samarien. Ja, bis an die Enden der Erde. Mit der Hilfe vom Heiligen Geist werden wir mit Kraft erfüllt. Werden Freimütigkeit haben zum Reden. Verpassende Worte zu finden, für die Leute von Jesus zu zeigen. Ich möchte dir heute Morgen mit auf den Weg geben, lass dich von Neuem erfüllen mit Heiligem Geist. Du kannst das Gott ganz einfach sagen, im einfachen Gebet. Lieber Gott, danke, dass du den Heiligen Geist von Neuem in mein Leben eingibst. Oder kannst du bitten, ich bitte dich um eine Erfüllung mit dem Geist. Lass auf die Stimme vom Heiligen Geist. Lass dich darauf ein, bist gehorsam. Und du darfst üben. Setz deine Gabe ein, die du hast bekommen. Und übrigens, in der Gemeinde zu üben, hier unter uns, das ist doch viel besser als irgendwo sonst für aussen zu üben, unter nicht Christen. Hier können wir einander helfen. Wir können einander fördern. Und unterstützen, freisetzen. Da hier muss es so nicht peinlich sein, wenn mal etwas nebendurch geht. Wir sind doch alle auf dem gleichen Kurs. Und helfen an, dass wir das Ziel nicht aus den Augen verlieren, dass wir geistlich nicht austrocknen, nicht auf der Strecke bleiben. Vielleicht bist du hier in einem Thema weiter als die Mitmenschen. als der, der neben dir hockt. Vielleicht weißt du mehr, du hast mehr erlebt als dein Glaubensgeschwister und kannst jetzt weiterhelfen. Ihm dienen. Ich fände das sehr, sehr schön, wenn wir im geistlichen Bereich einander noch auf eine andere Ebene helfen könnten. Ich bin mir sicher, gegen euch ist noch sehr viel Freiraum, den wir nicht nutzen. Wir haben das geistliche Potenzial noch nicht ausgeschöpft. Es gibt mehr. Vielleicht mögt ihr euch eine Predigt besinnen, die Philipp Schmucki hatte. Er hat das geistliche Leben mit einem Taucher und mit dem, der schnorchelt, verglichen. Es sind zwar beide im Wasser, der schnorchelt und der taucht. Aber es erleben nicht beide das Gleiche. Es erleben und sehen nicht beide das Gleiche. Der schnorchelt, ist an der Oberfläche, der sieht zwar schöne Sachen, aber er kann nicht machen. Sonst kommt es nicht gut. Er kann nicht in die Tiefe gehen. Vielleicht probiert er alles selber im Griff zu haben. Und der taucht, der geht nach, der erlebt den Tiefgang. Der sieht die Tiefe und ihm tut sich eine ganz andere Welt auf. Sachen, die man an der Oberfläche beim gewöhnlichen Schnorcheln nicht sehen oder erleben. Gott hat noch so viel parat für uns. Bist du bereit zum Tauchen?